Jesu, gib du uns den Geist der Genügsamkeit. Schenk uns ganz besonders ein Herz, das für dich brennt, dass unsere Liebesflammen auf dich zulodern, dass wir anstatt an uns zu denken, ins Meer der Liebe uns versenken. Auch jetzt in dieser Stunde, Herr, wolltest du uns dieses große Geschenk der Zufriedenheit geben, dass wir uns genügen lassen an dem, was da ist. Amen. Wir kommen in unserem Bibelkurs an das Kapitel, das die Gnade genügsam macht. Die Gnade macht genügsam. Das soll die Überschrift sein über diese Stunde. 2. Korinther 9 lesen wir. 2. Korinther 9. Lesen wir Vers 6 bis 5. Ich meine aber das, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer da sät in Segen, der wird auch ernten in Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür. Nicht mit Unwillen oder Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott liebe. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei. Dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und gegeben den Armen, seine Gerechtigkeit lebt in Ewigkeit. Wer aber Samen reicht, den Sämann, der wird auch das Brot reichen zur Speise und wird vermehren euren Samen und wachsen lassen, das Gewächs eurer Gerechtigkeit, dass ihr reich seid in allen Dingen mit aller Einfalt, welche wirkt durch uns Danksagung Gott. Denn die Handreichung dieser Steuer erfüllt nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken für diesen uns treuen Dienst und preisen Gott über euer untertäniges Bekenntnis des Evangeliums Christi und über eure einfältige Steuer an sie und an alle, indem auch sie nach euch verlangt im Gebet für euch um der überschwänglichen Gnade Gottes willen in euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Die Gnade macht genügsam. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei. Das große Wunder im Reiche Gottes ist das, wenn ein Herz willig wird, dem Herrn Jesus zu dienen. Das braucht eine ganz besondere Bekehrung, dass der Mensch willig wird, dem Herrn zu dienen. Die Erlösten, die Begnadigten, sind voll Liebe zum Nächsten. Sie gelten süßen Traum, die ihren süßen Saft selber fließen lassen. Das sind die Gläubigen und die Begnadeten. Sie bedürfen kaum angesprochen werden, so sind sie schon willig. Die Willigkeit zum Dienst ist auch eine Wirkung der Gnade Gottes. Den lieblosen Menschen aber muss es abgepresst werden. das Wenige, was sie von sich geben, nicht so sauer. Wenn man den Hund zum Jagen tragen muss, das stimmt ja. Wenn er es nicht von sich aus. Paulus freut sich über das Gute, über das Geben seiner Gemeinde. Vers 12, in unserem Kapitel, spricht er davon ganz besonders. Da freut er sich, denn die Handreichung dieser Steuer erfüllt nicht allein den Mangel der Heiligen, sondern ist auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken für diesen unseren treuen Dienst. Wie viel geschieht im Reich Gottes durch die Liebe? Da gewinnt man Menschen für Jesus. Durch die Liebe. Und diese Nächstenliebe macht Menschenherzen zu Dankaltären. So meint es der Paulus. Dass diese Menschen zum Danken kommen, Gott gegenüber, weil sie Wohltat empfangen. Wer also Liebe gibt und Gutes tut, der macht Menschenherzen zu Dankaltären für Gott. Das ist eigentlich die tiefste Wirkung, die hier der Paulus hat. Alle eure Liebe hat viele gereicht, dass viele Gott danken. Dass viele Gott danken. Für diesen unseren treuen Dienst. Aber nun möchte ich wieder einteilen. Ich mache wieder drei Hauptabschnitte in unserer Betrachtung. Erstens, die Liebe und Willigkeit steht in Gefahr. Liebe und Willigkeit steht in Gefahr. Zweitens, der geistliche Segen für irdisches Wohltun. Drittens, das Bild des genügsamen Gnadenmenschen. So möchten wir es einteilen. Erstens, die Liebe und Willigkeit steht in Gefahr. In einem Abendmahlsregister, in einem alten Abendmahlsregister, da stand immer wieder hinter den verschiedenen Namen das Wort Tod. Oder im Sterben liegen. Und bald hat der Nachfolger dieses Pfarramtes gemerkt, dass diese Leute ja noch gelebt haben, hinter denen der Vermerk stand, im Sterben liegen oder tot. Da hat der Seelsorger, der nachher gekommen ist, dem geht es auf, da ist ja der innere Zustand gemeint. Von diesen Gemeindegliedern. Da hat dieser treue Seelsorger gewusst, der ist tot in meiner Gemeinde. Aber er hat noch gelebt. Er ist tot, innerlich. Und die da, die Frau, die liegt im Sterben. Nicht äußerlich, aber innerlich. Das war treffend. Das Liebesfeuer steht ja immer in Gefahr. Die Gefahr der Kaltsinnigkeit der Leidenschaft. Derer, die im Glauben stehen, die einer Gewöhnung zum Opfer geweiht, wo alles so mechanisch. Alles mechanisch. Wisst ihr, aufs Predigen kann mechanisch werden. Vor dem habe ich so Angst. Da brennt nichts mehr. Alles mechanisch. Beten kann mechanisch werden. Die Gefahr der Kaltsinnigkeit der Gläubigen. jetzt reden wir nur von denen, die im Glauben stehen, die in dieser Gefahr drinstehen, im Laufe unseres Christenlebens. Dass wir gläubige Menschen gesagt haben, mein Herz ist so kalt, es dringt sich nicht mehr in mein Herz an. Halt ihn. Ich empfinde dann, aber ich stehe dann, das brennt nicht mehr. Ich sage immer wieder unseren jungen Leuten so, Eiszapfen, die sind so kalt. Die Eiszapfen. Aber sie sind Christen. Kann man nicht absprechen. Darum ist es gut, dass uns Gott durch die Ermahnung der Brüder aufrichtet, dass diese Gefahr besteht, dass wir nicht dieser Gefahr erliegen, dass es uns nicht geht wie der Gemeinde in Ephesus, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt, weil wir brennen. Wunder, wenn man auf sich nahm, wenn man auf alle Stunden, dann ist man nicht entschuldigt, wenn man alle Stunden ist. Ich denke dann ja auch. Aber dass man so auf sich nahm. Und so richtig und denkt, habe ich noch kein Hund in dem Ofen gehört. Und ja, kalt. Damit sagen, kaltsinnig wird der Christ, wenn er keine Führung gibt. Wenn unser Gebetsleben so schmal geworden ist, dass wir uns nur noch um uns drehen, nur noch um uns, keine Fürsorge mehr geben, keine. Wir erfahren zurzeit wunderbare Dinge durch das Stille vor Gott über Menschen, die uns ans Herz gelegt. Die unser Herz gebunden sind durch anhaltende Fürbitte für Menschen, auch für aussichtslose Fälle, dass wir verstehen davon, Fürbitte, dass unser Gebetsleben weitet, auch dass man füreinander dankt. Wenn wir nicht füreinander danken, dann können wir einander nicht mehr danken. Wir müssen füreinander danken lernen. Auch für die komischen Menschen, die uns so auf Nerven liegen, dass wir auch für die anfangen zu danken, denn die sind uns ja auch allein verordnet. Auch? Damit auch für diese Menschen. Kaltsinnig wird der Mensch, wenn er keine Seelen mehr für den Heilen wird. Kaltsinnig. Als der Indien-Missionar Samuel Hedig einmal nach Deutschland gekommen ist, da hat er eine alte Diakonisse getroffen, im Krankenhaus. Die war Sachen war deine Schwester.
Stationsschwester.
Dann kommt Hebig auf sie zu und sagt, Schwester, werden hier noch Kinder geboren? Sagt sie ganz streng, aber werden hier noch Kinder geboren? Auf deiner Station? War völlig hier in der Station. Hat dann gesprochen. Werden uns noch Kinder geboren? Bringen wir noch Menschen zum Herrn Jesus? Kommen durch uns Menschen zum Glauben? Werben wir noch für Freiheit? Wenn man es aufgibt, den anderen ein Zeugnis zu geben, aus Feigheit und Angst, Angst vor Enttäuschung. Ich kann das wieder ins Gesicht kriegen. Ich drücke das sehr oft ins Gesicht. Und ich zeige mich für den Herrn. Stumme Hunde, die nicht mehr bellen, sondern verkaufen. Die kein Zeugnis für den Heiligen. Da hat kein Sinn. Da kann man ruhig sehr wie Nebel und Leben kämpfen. Schön gar nicht wahr. Kaltsinnig wird der Mensch durch angefüllt sein mit irdisch besitzen wollen. Der Herr reicht zum Unglauben. Dass eure Gaben Segen sind, nicht Geld. Nicht Geld. Durch dieses Besitzen, Jagen nach Besitz, wo Gläubige gar nicht mehr merken, dass es bei ihnen Geld ist. Wir sagen, der ist genau, die ist genau. Und die Heilige Schrift sagt, nur geizig, genau. Die sind arg sparsam, nur geizig, nicht sparsam. Der Geiz ist eine besonders schwere Sünde. Das lesen wir 1. Timotheus 6, Vers 10. 1. Timotheus 6, Vers 10.
Denn Habsucht ist eine Wurzel alles Lebens, die endlich vernichtet hat und sind vom Glauben abgetreten. Abgeben und machen sich selbst nicht mehr.
So. Denn Geld ist eine Wurzel alles Lebens. Da ist alles drin. Und das hat endlich vernichtet und sind vom Glauben irregegangen. So ernst ist der Geld. Den Geizigen ist der Ausschluss aus dem Reich Gottes gelingt. Geiz offenbart sein wahres Gesicht. Da, wo es uns schwer geht und hergeben. Wenn uns Gäbe so arg schwer ist. Es kann auf ganz verschiedenen Gebieten sein. Es kann Geld sein, es kann Güter sein, es kann Waren sein, es kann Zeit sein. Geld ist der Gegenspieler der Liebe. Der Widerpart gegen die Liebe. Und Geld machen kalt nicht. Kalt und hart. Liebe beglückt. Macht andere reich, wer hergibt, was er behalten möchte. Dann geht es nach Lukas 6, Vers 38. Und das wünsche ich allen. Lukas 6. Vers 38. So. Geben, so wird euch gegeben, ein Volk gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben. So voll! Zeugnisse darüber, dass man das erfahren kann, haben wir auf Schritt und Recht. Kaltsinnig wird ein Mensch durch Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist Selbstschonung. Im Gegensatz zur Selbstverleugnung, von der wir gestern redeten, ist ein Schon, Bequemlichkeit. Herr, schone dein Selbst, das widerfahre dir nur nicht. Was sagt der Herr Jesus dann? Selbstschonung kommt vom Vater, Bequemlichkeit kommt vom Vater. Die dicke Brüste des Privaten in unserem Leben, die jeden Menschen umgibt, die Brüste in einem Menschen zu durchbrechen, da braucht es eine starke, führende Liebe. Wir möchten die Brüste des Privaten um uns haben. Das stirbt uns, wenn ein anderer dazwischen kommt. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Trägheit, Bequemlichkeit, Selbstsucht machen kaum. Und diese Brüste des Privaten hat eine Bauchung. Ihnen mal Ruhe. Ich will mein Körper pflegen. Und andere machen so. Dann ist auch. Andere in dir sehen leben. Und andere in Freiraum. Sind bei ihrer Familie. Die Brüste des Privaten. Der Heiland sagt das mal anders. Er sagt, ich habe ein Weib genommen, deshalb kann ich nicht kommen. Die Brüste des Privaten. Ich habe Ochsen gekauft, mit denen sie gesehen. Brüste des Privaten. Es bedarf einer ganz großen Liebe. Da kann der Geist nicht richtig werden, wenn es bei uns so ist. Epheser 4, Vers 28.
Wer gestohlen hat, der fällt nicht mehr, sondern bemüht sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Durstigen etwas zu geben habe.
Auf das er habe zu geben, dem Dürftigen. Die Liebe steht also in Gefahr, wenn wir nicht geben. Und zwar, wenn wir nicht geben, den Gaben entsprechen. Der Theologe Bennett, der schwäbische Theologe, sagt, es wird uns gegeben, nicht, dass wir haben, sondern damit wir wohltun. Hat das mit drin? Es wird uns gegeben, nicht, dass wir haben, sondern damit wir wohltun. Dazu wird es uns gegeben, dass wir haben, weiterzugeben. Alles, auch der mühsam verdiente Lohn, ist uns als Same zur Aussaat gegeben. Geht reichlich und erntereich. Wer fertig sein, er wird herrlich ernten. Aus dem Vergelt Gott und dem Gott sein Dank für unsere Gaben. Wachsen volle Ehre zum ewigen Leben. Das Zweite, der geistliche Segen für irdisches Wohltun. Gott kann machen, haben wir gelesen, Gott kann machen, dass allerlei Segen reichlich unterfällt. Dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt, reich sein zu allerlei guten Werken. Zuerst einmal Segen in der Bestimmung. Gott kann nicht nur durch weiteres Vermögen segnen, sondern auch durch andere gnädige Schickungen. Er kann uns segnen mit stabiler Gesundheit. Für unser Geld. Gesundheit. Dann kommt es uns wieder herein. Ja. Er kann es uns helfen durch Frieden leben. Dass wir in Frieden leben. Auch selbst. Ein ganz großer Weg. Er kann es uns schenken durch fromme Kinder. Dass er uns zeige, dass unsere Kinder im Glauben stehen. Der Augen zeige. Er kann uns aber auch zeigen in der Welt. Was ist das für ein Segen? Wenn wir von Segen reden, dann meinen wir oft das äußere Wohlergehen. Segen der Arbeit, Segen der Gesundheit. Segen des Auskommens. Und hier meint nun der Paulus nicht nur den äußeren Segen, den zeitigen Segen. Der vergeht ja, der ist ja unbeständig. Wenn wir gesegnet sind mit irdischen Gütern, ist unbeständig. Geht ja nicht. Jetzt hat der Paulus auch etwas vom Geistlichen. Er sagt, dass sogar der äußere Besitz unsegen sein kann. Was wir oft meinen, das kann für uns sein. Wenn es uns gefangen ist, dass wir es gar nicht ertragen würden, wenn wir viele Kinder hätten. Die wunderbare Frau, haben wir hier gesprochen, war alt, hatte viele Kinder. Da sage ich, weiß Marie, du musst den losmachen von deinem Äcker und Wiese, von deinem Vieh, wenn man in dem Alter ist. Ja, das muss man ja nicht tragen, ne? Aber man kann nicht halt dran. Man muss im Stolz schnell. Es geht also nicht um diesen irdischen Segen, der mitvergeht, sondern um geistlichen Segen. Die frommen Leute sind meistens nicht die vermittelt. Sondern sie sind auf himmlische Güter gedacht, auf geistliche Güter. Der geistliche Segen ist die Innewohnung des Heiligen Geistes. Geistlicher Segen, dass ihr erfüllt werdet mit allerlei geistlichen Segen. Der uns gesegnet hat, mit allerlei geistlichen Segen. Auf dass wir den verheißenen Geist empfangen. Das ist ein Gefühl. Das verfolgt nicht in der Küche, wenn wir uns in der Tage gehen. Das ist nicht der geistliche Segen im Sinn. Liebe, Gott gibt dem, der aus der Gnade lebt, einen freudigen Geist. Auch ein Segen. Ganz großer Segen, wenn der Herr uns ausrüstet mit freudigem Geist. Meine Schwiegermutter, und das hat mich am Anfang komisch berührt, ja, über 90 Jahre alt geworden ist, der hat immer betet, Herr, gib mir einen freudigen Heiligen Geist. Gib mir einen freudigen Heiligen Geist. Und sie hat immer ein bisschen zur Schwermut gelegt. Und aus diesem Zustand heraus kam diese Bitte um den Heiligen Geist. Das Wunderbare ist, er ist nicht auf Seite. Er erfährt nie den Frieden Gottes, wenn er nicht bereit ist, alles zu nehmen. Alle Schickungen, alle Verhältnisse so zu nehmen, wie es der Herr ist. Im himmlischen Frieden. Es wird keiner, der die geistlichen Segnungen erlebt hat, sich wundern, dass Paulus in Lobpreis ausbricht. Paulus und auch Petrus, die kennen nicht so trocken verzieren, wie wir das oft tun. Sondern die unterbrechen immer wieder ihre Verkündigung mit einem Lobpreis. Wenn sie diese geistlichen Segnungen erkannt haben und bekommen haben, dass wir sein Eigentum würden, zu Lobes seiner Herrlichkeit. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir haben dort ein erster Reich und Wunder. Wir haben Licht, das Leuchten und unbeschreiblich, wir haben alles in dir, Herr Jesus. Wir haben alles in dir, Herr Jesus. Und nun das Dritte, das Bild des geliebsamen Nachmenschen. Und da müssen wir jetzt aufschlagen, Philipper 4, Vers 10 bis 23. Da wird uns der geliebsame Gnadenmensch geschildert. Philipper 4, Vers 10 bis 23.
Ich bin aber wirklich erfreut in den Herrn, dass ihr wieder weiter geworden seid für mich gezogen, obwohl ihr alle Weltwege gezogen habt. Aber die Welt hat nicht vor dem Leben. Ich sage, ich bin des Mannes Halten, denn ich habe gelernt, wohin sie mir genießen zu lassen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen bei allen geschickt, beides satt sein und hungern, beides übrig haben und mangeln leben.
Ich vermag alles durch den, der mich losgemacht hat. Doch ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meine Gefängnis angenommen habt. Wie aber von Philippi wisst, dass von Anfang meiner Predigt des Evangeliums an, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde die Gemeinschaft gehabt hat in Leben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik sendet ihr von meinem Bedarf einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich zugerechnet werden. Denn ich habe alles und habe überflüssig. Ich habe die Fülle, da ich empfing, durch Epaphroditus, was von euch kam, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach dem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus.
So, mal Paulus hat das Wort bekommen, als er dreimal zum Herrn gefleht hatte um sein Leben. Da hat er die Antwort bekommen im 2. Korinther 12, Vers 8 und 9. Das lagen zurück. 2. Korinther 12, 8 und 9.
Da wir uns zweimal zum Herrn gefleht haben, das erste Mal. Und er hat zu mir gesagt, lass sie an meiner Gnade genügen, für meine Kraft, die sie mir sagen möchte.
So, lass dir an meiner Gnade genügen. Genügen. Lass meine Gnade dir genug sein. Hier hat Paulus also dieses Wort bekommen. Er hat ja geflehen um seine schwere Belastung durch Krankheit. Dass der Herr sie ihm wegnimmt und der Herr hat ihn nicht wegnimmt. Aber hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und nun hatte Paulus gelernt, nicht auf die Dornen seines Lebens zu schauen, sondern auf die Rosen zu schauen. Man kann zweierlei tun, man kann sich ärgern, dass die Rosen Dornen haben. Und man kann sich freuen, dass die Rosen so wunderbar sind. Man kann sich ärgern über die Dornen, man kann sich freuen an den zweierlei Wegen. Und gibt es Menschen, die tragen alle Dornen. Was Wunder, wenn sie einen Tag in Dornen liegen. Paulus schaut nicht auf die Dornen, sondern auf das, was Gott gegeben. Besonders hat Paulus auf die schönste Rose seines Lebens geschaut. Auf Jesus. Auf Jesus. Immer wieder gibt es alle Enttäuschungen an Menschen. Aber der Herr. Aber der Herr. Das erwähnt er. Das haben nicht alle verlassen. Aber der Herr. Das lernen, dass die Genügsamkeit des Gnaden hat in Paulus keine Dornen gehabt. Aber alle Tage sollen sein. Im Leben des Paulus hat es nicht an Dornen gegeben. Der Hass seiner ehemaligen Freunde, die Pharisäer, wird uns geschildert, wie sie nachgestellt haben, man muss ihnen über die Stadtmauer herunterlassen. Mein Korb vor seinen einzigen Freunden war ein Dornen. Der Leidenskatalog im 2. Korinther 11, 2. Korinther 11, Vers 22 bis 25. Wer möchte lesen?
Ja, ich auch. Ich bin die drei Wissenschaften. Ich bin Diener Christi. Ich rede töricht. Ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin da öfter gefangen. Oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger ein. Ich bin 3-mal gesteilt, 1-mal gesteinigt, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Schlüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden. In Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Welt, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frust und Blöße. Außer was ich sonst zutritt, nämlich, dass ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinden.
So, ich liebe Leckenskatalog. Hat da keine Dornen gehabt im Leben des Paulus. Ich sah alles so gar und eben gegangen. Ich habe mich gefragt, jedem, was er aufzieht. Ich habe mehr Leben erlebt. Nein. Ja, noch kein Schlepper mit drin. Und das Namen steht nicht. Nein? Ich bin gefangen gewesen. Ja. Nein, da wird man nach dem Ort fahren. Der Botschaft. So können wir jedes Mal uns fragen, ja, wie? Dreimal gestein, 40 Mal gewinnt reich, 5 Mal entfernt, 5 Mal ausgepeitscht, mit 39 Peitschen hin, wenn man wusste, bei 40. wird ohne. Paulus durchgestanden, um Jesu willen. Verstehen wir das? Er hat doch Donnen gehabt in seinem Leben. Aber der Herr, wenn man sich auf einen Menschen stützen will, das ist Leere. Wenn an diesem Punkt die Freundschaft aufhört, aber der Herr stand mir dann. Und nun sprang Paulus in den Hintergrund einfach. Sie soll sich freuen, mit ihm freuen. Er denkt an die Glaubensverbundenheit, er denkt an die Dienstgemeinschaft, lauter Rot, nicht an die Dorf. Er denkt daran, wie die für ihn gesorgt haben, für seine Not, lauter Rot. Er sieht die Rot, nicht die Sonne. Nimmt drauf ihn. Muss er spüren. Dreimal haben sie für ihn Gutes getan. Das zählt er auf. Und nun freut er sich, dass er gelernt hat. Liebe Geschwister, und das möchte ich sagen, Menschen. Paulus hat gelernt. Hat auch nicht gekonnt. Aber was hat er denn gelernt? Die Liebe zu mir. Was hat er denn gelernt? Herr selbst. Was hat er gelernt? Er hat gelernt, mir genügen zu lernen. Ich soll mir lernen nichts und verlernen nichts. Genügsamkeit. Worin ich bin, mir genügen zu lassen, das habe ich gelernt. Sein großer Gewinn bei Paulus den Timotheus. 1. Timotheus 6, Vers 6. Sei ein großer Gewinn. Und lässt sich den Wind, der Gewinn. Der so viel uns. Er ist frei von Geist und Lebensstandard. Alle Welt schreit heute mehr, 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 noch mehr. Andere haben muss ich auch haben. Andere haben. Und dann sind ein Geist der Unzufriedenheit, Gehör der Lebensstandard, je mehr wir Bequemlichkeit haben, je mehr wir schöne Dinge haben, bequeme Dinge, umso größer wird die Unzufriedenheit. nur ganz bewusst. Hierhin, da hat. Hierhin, in der Ausstellung der Stadt. Und dann soll ich sagen.
Und ihn mit meinem Alter Kommunist. Andere und ihn!
Ist ja machen. Und ihn, mit der Lehne, wo ich auch.
Mehr, immer noch mehr. So ihr aber Nahrung und Geiser habt, so lasset euch den Lieben, ich habe gelernt. Hier in Liege zu lassen. Der Herzog von Österreich habe sich im Gebirge versammelt. Endlich findet er eine Geistbube. Im Gebirge. Und da fragt er den aufgeregten Jungen, wie viel er denn verdiene da oben. Eine gefährliche Arbeit. Was sagt der Kerl? Besser und schlecht. Was sagt der Herzog zu seinem Leben? Guckt der Kerl den Herzog an und sagt: Hast du nicht? So lasst euch tun. Oh, dieses muss ich haben. Muss ich auch haben. Andere haben, muss ich auch haben. Radio, Kühlschrank, Fernseher und Auto und Plattenspieler und muss ich alles auch haben. Muss ich schon. Ungenügsamkeit macht mürrisch. Der falsche Blick. Furchtbare Hypnose gestern. Wenn du das Ganze entdecken kannst, was hat er noch gelernt? Er sagt, ich kann niedrig sein. Das Paulusweg war ein Demutsweg bis zur Enthauptung in Rom. Was war das für eine Demütigung? Ausgepeitscht. Vor aller Augen. Paulus da nicht den Koch im Kurs. Amen. Ich kann nicht verstehen. Bei uns muss immer vor unseren Titel muss nur Oberstände, Ober, Oberinspektor, Oberdirektor und so. Für Titel. Ich kann nicht verstehen. Also, das ist nicht. Wenn nur Christus erhält, das habe ich gelernt. Pastor Woldersdorf, der mit dem, der hatte eine Frau, die mit den Titeln nicht so zurecht kam. Wir haben ja von Woldersdorf auch Lieder. Woldersdorf war ein gläubiger Mann. Und diese Frau kam jedes Vierteljahr zu einer Privatbeichte. Ins Pfarrhaus zu Woldersdorf. Und weil sie nicht so mit den Titeln Bescheid wusste, da sagte sie jedes Mal, das hochwürdiger Herr, unwürdiger Herr. Dann hat sie ihre Beichte abgelegt. Und Wolfsdorf hat sie nie korrigiert. Und jedes Vierteljahr kam sie unwürdiger her. Und als er die Frau beerdigt hat, hat er gesagt an ihrem Grab, jetzt ist der Mensch gestorben, der mir alle Vierteljahr gesagt hat. Nämlich ein unwürdiger Mensch. Ich kann lieben. Augustin sagt auf die Frage, was das Haupterkennungszeichen der Jünger Jesu sei. Erstens Demut. Dann Demut. Und drittens Demut. Ein Erkennungszeichen der Jünger. Der Zuhang und reich gesegnete Paul sagt, ich habe gelernt, liebend zu sein. Die wichtigste Schule ist die Demutschule. Was hat er noch gelernt? Er sagt, ich kann hoch sein. Ich kann wieder sagen. Ohne stolz zu sein. Ich gebe dem Herrn die Ehre. Immer gab es eine Ehre. Er schreibt nicht sein Ich, seine Klugheit, seine Einheit, seine Kraft. Nicht Selbstverherrlichung. Er hat gesagt, ich vermag alles. Er hat alles. Ich alles. Ne? Das ist leider. Ich bin der Mächtigste. Und aufgelernt sein. Hoch sein, ohne Stolz. Ohne Ehrenreiter an Gottes Ehre zu werden. Ich habe gelernt, in Überfluss zu leben, ohne zu schwenken. Einfach zu blenden muss gelernt werden. Im Überfluss sind schon mehr Menschen zu Grund gegangen, als in der Armut. Wissen wir das? Da geht viel. Er hat ein Viertes gelernt, ich habe gelernt, Mangel leiden. Man kann den Paulus mit einer Taschenuhr vergleichen, die lustig weiter tickt und pünktlich weiter leidet, wo sie ist und was für Wetter das ist. Ich habe die Meisterprüfung bestanden, ich kann alles. Ich habe gelernt. Was haben wir gelernt? Die beste Frau, die geht, danke. Nächste Jahr, danke, alles einmal. Alles einmal. Nicht ferner. Alles durch Christus, so sind der Gnadenmensch, aus der sich genügen lassen kann. Gnade macht genügen. Und deshalb auch diese wunderbare Verheißung, die dann der Paulus am Schluss schreibt: Mein Gott aber bitte aus allen Namen. Viel fröhliche Christen sind segnende. Ich möchte so gern, dass wir zufrieden sind. Ich bin so unzufrieden. Unzufriedene Menschen sind unterdrückt. Menschen, die fröhlich sind, ein anderer Wachsen zunehmen. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade, allen Glauben, allen Liebesmangel, lieber Herr, aus mein Gott, Fülle aus. Das Ende deiner Freude, das Lob Gottes. Mordechai hat das mal zuletzt berichtet in einer Versammlung von Brüdern. Da stellte ein Bruder die Frage, wo wohnen denn die meisten Menschen? Dann hat er sich selber die Antwort gegeben, die meisten wohnen in der Burgasse. Das sei ein Umzug fällig, ein Umzug in das Lobetal. Wollen wir nur in der Murgasse, oder sind wir umgezogen ins Lobetal. Halleluja, denn die Feinde kommen. Halleluja, in die Sonne nach. Halleluja, in die Winter nach. Halleluja, wenn in Not ich stehe. Halleluja, wenn ich hinterstehe. Ja, wie es sich auch wende. Halleluja, stets. Ohne Liebe. Wir wollen beten. Herr, du uns arme Menschen. Die hier in diesem Erdental, in diesem Tränental einhergehen und keinen Brunnen finden. Gib ihnen doch uns allen den Brunnen der Gnade, in dem die Fülle ist für jede Verhältnis. Für alle Nöte, der Brunnen deiner Gnade. Leuchte doch auch hinein in unsere Verhältnisse, Herr. Du siehst, wie wir drin stehen. Ein jedes von uns drinstehen. Und da gibt Gnade, dass wir unsere Verhältnisse meistern. Dass wir lernen, uns genügen zu lassen in dieser Gnade. Gib doch den Geist der Unzufriedenheit.